NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an diesem Freitag bietet in den kommenden 30 Minuten unter anderem diese Schwerpunkte. US-Außenminister Kerry in Berlin. Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist auch das Thema unseres Kommentars heute Abend. Mehr Engagement wagen. Bundespräsident Gauck eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz und befürwortet auch neue militärische Missionen. Die Steuereinnahmen sprudeln, gute Aussichten auch für dieses Jahr, sagt das Finanzministerium. Und neue Vorwürfe gegen den ADAC. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Gut Wetter machen im eisigen Berlin, das war ganz offenbar die Absicht des amerikanischen Außenministers bei seinem Kurzbesuch. Kerry warb um neues Vertrauen und die Kanzlerin zeigte sich trotz NSA-Abhörskandal deutlich zugewandter als noch zuletzt. Peter Mücke berichtet.
Der US-Außenminister ist auf Durchreise in Berlin. Auf dem Weg zur Sicherheitskonferenz nach München hat er Halt in der Hauptstadt gemacht. Zum ersten Besuch in Deutschland nach der Regierungsbildung und den Erschütterungen der NSA-Affäre.
Thank you very much, Chancellor Merkel. I'm really pleased to be here. Ich freue mich, hier in Deutschland zu sein. I'm happy to be back.
Kerry bemühte sich denn auch um gute Stimmung im Kanzleramt und kündigte ein Jahr der Erneuerung der deutsch-amerikanischen Beziehungen an.
We want this to be a year of renewal of the strength of that relationship.
Zuvor hatte die Kanzlerin angekündigt, mit Kerry auch über die Aktivitäten der NSA sprechen zu wollen, auch wenn heute noch nicht alle Probleme zu lösen seien.
Alles in allem möchte ich noch mal betonen, dass die transatlantische Partnerschaft für Deutschland von herausragender Bedeutung ist. Dies kann durch Meinungsunterschiede in einigen Fragen nicht in Frage gestellt werden. Und die gemeinsamen Interessen werden auch der Motor dafür sein, dass wir Schritt für Schritt, manches wird dauern, auch gemeinsam Lösungen finden.
Kerry betonte vor allem die guten Beziehungen zu Deutschland, ohne allzu konkret zu werden. Man werde einen Weg finden, um alle Differenzen aus dem Weg zu räumen.
We will find our way to be able to move forward, resolving any kinds of differences in an appropriate way that respects our relationship.
Wie genau dieser Weg aussehen soll, das ließ Kerry jedoch offen. Auch ob die US-Regierung zu einem sogenannten No-Spy-Abkommen bereit ist, also zu einer Vereinbarung über den Verzicht auf wechselseitige Spionage.
So what I can tell you is the consultations will continue between our intelligence services and we absolutely share a commitment to trying to put this behind us in the appropriate way and to strengthen our practical cooperation going forward.
Die Gespräche zwischen den Geheimdiensten würden fortgesetzt mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu stärken, sagte Kerry nach einem Treffen am Mittag mit Bundesaußenminister Steinmeier. Der hatte zuvor betont, die deutsch-amerikanische Partnerschaft stehe außer Frage.
Das schließt nicht aus, dass man in einigen Punkten auch mal gelegentlich unterschiedlicher Meinung ist. Und das war unüberhörbar der Fall in den letzten Wochen und Monaten, in denen gestritten wurde über Abhöraktivitäten von NSA. Aber ich sage Ihnen auch, eine solche Debatte und unterschiedliche Sichtweisen, so es sie gibt, dürfen eine gewachsene Freundschaft nicht zerstören und ich bin sicher, es wird sie nicht zerstören.
Die NSA-Affäre ist nicht das einzige Thema beim Berlin-Besuch Kerrys. Auch die Lage in der Ukraine, in Syrien und der Nahost-Friedensprozess wurden angesprochen. Kerry begrüßte dabei die wachsende weltpolitische Rolle und die kritische Partnerschaft Deutschlands.
We welcome Germany's increasing global role and the way in which Germany is playing a critical partnership, not just with us, but with several other nations.
Nach seinen Gesprächen mit Steinmeier und Merkel reiste Kerry nach München weiter. Dort nimmt er am Wochenende an der 50. Auflage der Sicherheitskonferenz teil.
Das bisschen NSA kann also das deutsch-amerikanische Verhältnis so leicht nicht erschüttern. Das war die Botschaft nach dem Besuch des US-Außenministers in Berlin. Martin Ganselmeier, unser Korrespondent in Washington, kommentiert den Zustand einer langen Freundschaft.
Pünktlich zu Kerrys Deutschlandbesuch kommt in den USA eine für uns äußerst schmeichelhafte Umfrage heraus. 59% der US-Bürger haben einen ausgezeichneten Gesamteindruck von Deutschland. In den vergangenen 10 Jahren ist die Wertschätzung der Amerikaner für unser Land kontinuierlich angestiegen. Und das, obwohl die Umfrage im November erhoben wurde, als das Abhören des Handys der Kanzlerin auch die Schlagzeilen der US-Medien bestimmte. Und umgekehrt? Nach Snowdens Veröffentlichungen sind Amerikas Imagewerte bei den Bundesbürgern eingebrochen und dem früher so verehrten Präsidenten Obama werden die NSA-Spähprogramme persönlich übel genommen. Was geht da ab in den deutsch-amerikanischen Beziehungen? Zunächst einmal, die aktuelle Umfrage im Auftrag der deutschen Botschaft Washington ist nicht bestellt worden, um gut Wetter zu machen. Jeder, der in den vergangenen Jahren in den USA war, kann das Ergebnis bestätigen. Die meisten US-Bürger bewundern Deutschland wegen seiner Qualitätsprodukte und seiner modernen Infrastruktur, weil Deutschland den Euro gerettet und beim Irakkrieg Recht behalten hat. Und seit der Fußball-WM 2006 wissen Amerikaner, dass Deutsche weltoffen, fröhlich und patriotisch sein können und trotzdem ihre Vergangenheit nicht vergessen. Hochachtung bei den US-Bürgern also, aber taube Ohren bei US-Politikern, die die Empörung in Deutschland über die NSA-Spionage einfach abtun? Tatsächlich ist man als Korrespondent in Washington verblüfft, wie gering das Problembewusstsein der amerikanischen Politiker ist. Das liegt zum einen an den US-Medien, die lange Zeit gar nicht und immer noch wenig über die Aufregung in Deutschland berichtet haben. Zum anderen muss sich die Bundesregierung selbstkritisch fragen, warum sind ihre Proteste in Washington verhallt? Offensichtlich war die Kommunikation zu unklar oder gar zu leisetreterisch. Es muss ja nicht gleich gepoltert werden, wie beim damaligen Kanzler Gerhard Schröder vor dem Irakkrieg. Aber die Bundesregierung kann selbstbewusster auftreten gegenüber einer US-Regierung, die sich nur dann bewegt, wenn sie dringenden Handlungsdruck verspürt. Klartext statt diplomatischer Worte, das ist dringend nötig im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Nicht öffentlich für die Galerie, sondern gesichtswahrend im persönlichen Dialog. Das Ansehen der Bundeskanzlerin in den USA könnte kaum besser sein. Ein Machtwort von ihr würde Gehör finden. Dann kapiert die US-Regierung, dass sie nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. An einer deutsch-amerikanischen Krise wie im Irakkrieg sind beide Seiten zu Recht nicht interessiert. Letztlich kann der aktuelle Streit für beide Seiten nützlich sein. In beiden Ländern geht es 12 Jahre nach dem 11. September um die richtige Balance zwischen Schutz vor Terror und persönlicher Freiheit. In den USA ist das Pendel zu weit in Richtung Terrorschutz ausgeschlagen. Dagegen achtet Deutschland nach den Erfahrungen mit Gestapo und Stasi wie kaum ein anderes Land auf den Schutz der Privatsphäre. Dass wir allerdings von den Antiterrorprogrammen der Amerikaner auch profitieren und nicht nur NSA-Opfer sind, das wird in Deutschland manchmal vergessen.
Der Kommentar im Echo des Tages heute von Martin Ganselmeier. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz waren Bundespräsident Gauck und die neue deutsche Verteidigungsministerin einer Meinung. Deutschland müsse international mehr Verantwortung bei der Krisenbewältigung übernehmen. Ausdrücklich auch militärisch, wenn es nicht anders geht. Das sind noch immer ziemlich neue Töne für das deutsche Publikum. Andreas Flocken aus Berlin.
Ursula von der Leyen plädierte dafür, dass Deutschland sich bei internationalen Konflikten stärker engagieren sollte. Die Krisen würden auch die Bundesrepublik unmittelbar treffen. Abwarten sei keine Option.
Ich finde, dass Deutschland mit all seinen diplomatischen, militärischen und Entwicklungshilfefähigkeiten nicht abseits stehen darf, wenn seine Hilfe gefragt ist.
Die Verteidigungsministerin bekräftigte, dass weder NATO noch EU allein Krisen lösen könnten. Man brauche verlässliche Partner vor Ort, regionale Organisationen oder Staaten. Umfragen haben gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung weiter Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt. Frau von der Leyen versuchte, solche Befürchtungen auszuräumen.
Ich verstehe das Unbehagen der deutschen Bevölkerung vor militärischen Einsätzen, vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Aber unser Deutschland heute ist eine erwachsene, eine erprobte Demokratie.
Eröffnet wurde die Sicherheitskonferenz von Bundespräsident Gauck. Er wies auf die schnellen Veränderungen in der Welt hin. Das müsse auch Folgen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik haben.
Im Nahen Osten drohen sich einzelne Feuer zu einem Flächenbrand zu verbinden. Just in dem Moment überdenkt die einzige Supermacht Ausmaß und Form ihres globalen Engagements. Ihr Partner, Europa, ist mit sich selbst beschäftigt. Im Zuge dieser Entwicklung zu glauben, man könne in Deutschland einfach so weitermachen wie bisher, das überzeugt mich nicht.
Gauck plädierte dafür, dass sich Deutschland stärker beteiligt bei der Lösung internationaler Konflikte, notfalls auch mit Soldaten, allerdings nur als ein Element einer Gesamtstrategie.
Deutschland wird nie rein militärische Lösungen unterstützen. Es wird politisch besonnen vorgehen und alle diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber wenn schließlich der äußerste Fall diskutiert wird, Einsatz der Bundeswehr, dann gilt, Deutschland darf weder aus Prinzip Nein noch reflexhaft Ja sagen.
Auf der Konferenz wurde zudem eine stärkere Kooperation im Kampf gegen Cyberangriffe gefordert. Innenminister de Maizière ging auch ein auf den Streit um die NSA-Spähangriffe. Zu den Vorwürfen, die NSA höre weiter ab, sagte der Innenminister.
Wir haben keine Beweise. Es gibt keine Fingerabdrücke. Aber nach allem, was wir hören, ist das, was zulasten deutscher Staatsbürger erfolgt ist, maßlos. Die Informationen, die wir bekommen, sind unzureichend. Der politische Schaden ist größer als der sicherheitspolitische Nutzen über den Atlantik hinaus.
De Maizière forderte ein Signal der Amerikaner. Auf der Konferenz wird es an diesem Wochenende auch um die Krise in der Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten gehen. Außerdem steht das iranische Atomprogramm auf der Tagesordnung.
Es war ein eher bescheidener Auftakt. Nach einer Woche haben die syrischen Bürgerkriegsgegner ihre Verhandlungen in Genf beendet, ohne Ergebnis. Die gute Nachricht bleibt, in 10 Tagen sollen die Gespräche weitergehen.
It was a very difficult start.
Es war ein schwerer Anfang, so der UN-Sondergesandte Lakhdar Brahimi zum Abschluss der Syrien-Verhandlungen im Genfer Palais des Nations. Aber die verfeindeten Parteien seien jetzt wenigstens daran gewöhnt, im selben Raum zu sitzen, so Brahimi. Sie haben ihre Position präsentiert und einander zugehört.
The sides have become used to sitting in the same room. They have presented positions and listened to one another.
Die Suche nach dem Frieden in einem der brutalsten Bürgerkriege der letzten Jahrzehnte erfolgt im Schneckentempo. Und Brahimi hat nichts anderes erwartet. Sein Primärziel, zu verhindern, dass eine der Parteien den Verhandlungstisch verlässt. Wenigstens das ist ihm gelungen. Nach einer Pause werden die Verhandlungen am 10. Februar wieder aufgenommen. Brahimi bestätigte, dass man die humanitäre Krise, insbesondere die dramatische Lage in der Altstadt von Homs, diskutiert habe, es aber immer noch keinen Durchbruch gebe.
Homs was extensively discussed, though unfortunately there has been no breakthrough yet.
Mangels konkreter Ergebnisse versuchte der UN-Vermittler gleichwohl zu erklären, dass die Verhandlungen nicht völlig nutzlos waren. Deshalb zählte Brahimi gleich 10 Punkte auf, in denen er gemeinsame Ansatzpunkte zwischen syrischer Regierung und der Opposition sieht. Beide Seiten hätten sich verpflichtet, die Implementierung des Genfer Kommuniqués zu diskutieren. Man sei sich einig, dass man dazu eine Übergangsregierung brauche, dass das syrische Volk zu viel erdulden musste, dass die Souveränität, territoriale Integrität und Einheit des Landes nicht aufs Spiel gesetzt werden darf, dass die humanitäre Lage dringend verbessert werden muss und dass man Gewalt und Terrorismus ablehnt. Wo liegt dann das Problem, fragt man sich. Direkt nach dem UN-Sondergesandten trat Oppositionssprecher Suhail Safi und kurze Zeit danach Syriens Außenminister Walid al-Mualim auf. Beide beschimpften sich gegenseitig. Safi warf der syrischen Regierung Massaker vor. Mualim bezweifelte schlicht die Legitimität der syrischen Opposition und fragte verächtlich, sind das überhaupt Syrer? Ja, die Kluft zwischen beiden Seiten bleibt sehr groß, räumte der UN-Sondergesandte Brahimi ein. Alles andere wäre Heuchelei. Und doch habe ich während unserer Debatten beobachtet, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt, als die Parteien vielleicht selber realisieren.
The gap between the sides remain wide. There is no use pretending otherwise. Nevertheless, during our discussions, I observed a little bit of common ground, perhaps more than the two sides themselves realize or recognize.
Die Bilanz des Unterhändlers Brahimi bei den Syrien-Gesprächen. Aus Genf berichtete Hans-Jürgen Maurus. Im ukrainischen Machtkampf hat der umstrittene Präsident Janukowitsch versucht, politisch wieder in die Offensive zu kommen. Er unterzeichnete Gesetze, die Forderungen der Opposition abbilden. Entspannung gibt es aus Kiew und aus den anderen Zentren des Protestes aber nicht zu melden. Hermann Krause.
Wie erwartet hat der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch das beschlossene neue Demonstrationsrecht heute unterzeichnet. Dieses Gesetzespaket, das die vorher beschlossenen repressiven Maßnahmen aufhebt, wurde mit breiter Mehrheit im Parlament in dieser Woche angenommen. Unterzeichnet hat Janukowitsch auch das Amnestiegesetz, das die Opposition auffordert, innerhalb der nächsten 14 Tage die besetzten öffentlichen Gebäude zu räumen. Dann gelte die Amnestie für alle inhaftierten Oppositionellen. Beide Gesetze treten allerdings erst mit Veröffentlichung in der entsprechenden Regierungszeitung in Kraft. Die Gesetze werden als Entgegenkommen des Präsidenten gewertet, allerdings ist unklar, ob die Opposition die betroffenen Gebäude räumen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht geschieht, rief heute Verteidigungsminister Lebedev auf den Plan. Lebedev forderte den Präsidenten auf, dringende Schritte zur Stabilisierung der Lage zu ergreifen. Teile der Armeeführung sorgten sich um die Stabilität der Ukraine. Dass dies wiederum eine aktive Einmischung der Armee bedeutet, damit wird in Kiew im Moment jedoch nicht gerechnet.
So viel Steuereinnahmen waren nie. Das hat das Bundesfinanzministerium vorgerechnet. Auch in diesem Jahr soll es ähnlich optimistisch weitergehen, weil die Weltwirtschaft weiter anzieht. Nun stellt sich die Frage, wann wird gespart? Dietmar Riemer kalkuliert.
Für Wolfgang Schäuble, den Finanzminister der Großen Koalition, könnte der Auftakt nicht schöner kommen. Die Steuereinnahmen des Jahres 2013 brechen alle Rekorde. Bund und Länder nahmen im vergangenen Jahr gut 570 Milliarden Euro ein. Dazu kommen noch die gesondert erfassten Einnahmen für die Gemeinden. Ein Steuerplus von 3,3% im Vergleich zu 2012. Der Grund für die erfreuliche Kassenlage im Bund und in den Ländern liegt in der soliden Konjunktur und der hohen Beschäftigung. Allein die Lohnsteuer brachte gut 158 Milliarden Euro in die Kasse und dank der Konsumfreudigkeit der Verbraucher bricht auch die Umsatzsteuer neue Rekordmarken. 197 Milliarden Euro kamen herein. Die nach der Wirtschaftskrise 2009 wieder gestiegenen Steuereinnahmen haben auch ganz maßgeblich zur Sanierung der Finanzen von Bund und Ländern beigetragen. Das Bundesfinanzministerium berichtet, die Haushalte der Bundesländer schrieben insgesamt bis Ende November 2013 ein Finanzierungsdefizit von 8,5 Milliarden Euro. Das sind gut 3,3 Milliarden Euro weniger als noch ein Jahr zuvor. Der Bund kam auf ein Minus von 22,3 Milliarden Euro. Das waren trotz der Sonderbelastung von 8 Milliarden Euro durch die Fluthilfe rund 500 Millionen weniger als noch im Vorjahr. Und so erfreulich soll es auch weitergehen. Alle Experten rechnen für 2014 mit höheren Wachstumsraten, so um die 1,6% vom Bruttosozialprodukt, was dann wieder zu erhöhter Beschäftigung und noch mehr Konsum führen dürfte.
Es war der erste Auftritt im Bundestag für den neuen Verkehrsminister Dobrindt von der CSU, der nun auch für die digitale Infrastruktur des Landes zuständig ist. Die muss besser werden, forderte Dobrindt im Parlament, sonst werde Deutschland technologisch abgehängt. Was der Minister tun will, aus Berlin, Annika Sipphör.
Der erste Auftritt von Alexander Dobrindt von der CSU als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesministerium für Mobilität und Modernität. Schon Aufruhr beim ersten Satz, nicht schlecht.
Aufruhr bei der Opposition, weil Dobrindt sein Ministerium kurzerhand umbenennt in zuständig für Modernität und Mobilität. Vorbote für das, was dann folgen soll. Dobrindt kündigt an, in seiner Amtszeit vor allem auf das, was mit Internet zu tun hat, zu setzen. Er will eine Netzallianz gründen, um Investoren zu bestärken.
Ein Kontinent, der davon lebt, dass er Spitzentechnologien entwickelt, der kann schlichtweg nicht akzeptieren, dass er in einem bedeutenden Feld der Zukunft, nämlich der digitalen Modernisierung, nicht ganz vorne mitspielt. Und deswegen, wir müssen unsere digitale Souveränität in Europa verteidigen, auch gegenüber anderen Ländern der Erde.
Aber auch fern der Datenautobahnen wartet auf Dobrindt viel Arbeit. Straßen, Brücken, Wasserwege, das alles kostet Geld. Nur 5 Milliarden Euro mehr sind dafür im Haushalt vorgesehen. Deshalb wird die Pkw-Maut für ausländische Fahrer kommen, verspricht Dobrindt.
Genau diesen Gesetzentwurf werde ich vorlegen. Der wird europarechtlich konform sein. Etwas anderes gibt es mit mir auch nicht, meine Damen und Herren.
Gelächter aus den Oppositionsreihen und Kritik. Der neue Verkehrsminister solle sich doch lieber um den Nahverkehr kümmern, fordert die linken Abgeordnete leidig.
Aber wissen Sie, dass die meisten Bahnreisenden, die Mütter mit den Kindern, die Beschäftigten, die Jungen und die Alten im Nahverkehr unterwegs sind, abseits der großen Magistralen? Und da gibt es ganz andere Probleme. Der Zustand vieler Bahnhöfe ist beklagenswert. und viele ganz und gar nicht barrierefrei.
Und die Grünen sprechen von einer Verkehrspolitik, die sich den zentralen Themen verweigere, weil die Energiewende keine Rolle spiele. Lob von den Grünen dagegen für Bundesumweltministerin Hendricks von der SPD. Sie will ein Sofortprogramm für den Klimaschutz starten.
Nach allen Daten, die uns vorliegen, werden wir mit den bisher beschlossenen Maßnahmen unser nationales Ziel bis 2020 nicht erreichen können. Mit den Maßnahmen, die schon auf dem Weg sind, erreichen wir allenfalls ein Minderungsziel von 33% und nicht von 40.
Hendricks kündigt außerdem noch an, dass die Kommission für die Endlagersuche für den Atommüll bald besetzt werden soll und sie ein Bündnis gründen will für bezahlbares Wohnen.
Mit mehreren hundert Euro pro Jahr finanziert jeder Haushalt die Energiewende, während die Betreiber von Solaranlagen und Windrädern auf garantierte Einnahmen vertrauen können. Das System ist für viele nicht mehr stimmig. Deshalb will Energiewendeminister Gabriel reformieren und Subventionen deckeln. Die Windkraftbranche hielt heute auf ihrer Berliner Jahrespressekonferenz dagegen. Thorsten Huhn.
Mit Zufriedenheit blickt die Windenergiebranche auf das vergangene Jahr. Der Ausbau der Windenergie an Land ist in Deutschland ein ganzes Stück weitergekommen. Für dieses Jahr rechnet die Branche mit einem ähnlich starken Neubau. Allerdings hat sich die Stimmung in der Branche verschlechtert, nachdem Energieminister Gabriel seinen Plan für eine Reform der Energiewende vorgelegt hat. Silvia Pilarski-Grosch vom Bundesverband Windenergie.
Wenn man Energiewende weiter will, ist es kontraproduktiv, Windenergie an Land irgendwie zu deckeln, zu minimieren oder sonst etwas.
Erfreut ist die Branche aber darüber, dass die Politik anerkannt hat, dass Windkraftanlagen inzwischen in der Lage sind, zu gleichen Kosten zu produzieren wie Steinkohle- und Gaskraftwerke. Doch sieht sie jetzt eine allgemeine Verunsicherung bei den Windenergieinvestoren.
Mit jedem Faktor, der dazukommt an Unsicherheit, ob es nun Ausbaudeckel ist mit gleitendem Deckel und Vergütungsstrukturen, ob es eine angekündigte Ausschreibung ist, ob es eine verpflichtende Direktvermarktung ist, führt dazu, dass diejenigen, die die Windenergie an Land weiter voranbringen wollen, verunsichert werden und das dann nicht mehr tun können.
Da Gabriel vor allem die Kosten für den Ökostrom begrenzen will, die Umlage kostet die Deutschen jetzt schon 23 Milliarden Euro jährlich, fürchtet Pilarski-Grosch auch eine Debatte um den Vergütungspreis. Da gehe es dann nur darum, die Vergütung für die Stromproduzenten abzusenken, ohne dagegen zu rechnen, welche Auswirkungen das haben werde. Thorsten Herdern vom Verband VDMA Power Systems hält die Einsparmöglichkeiten ohnehin für begrenzt.
Wir haben ungefähr 20,4 Milliarden, das ist die Zahl an Bestandszahlungen EEG im Rucksack drin. Und wenn wir mal gucken, was wir dieses Jahr zu erwarten haben an Wind, Sonne und einer Biomasse ist ja eigentlich kaum noch mehr da, dann reden wir vielleicht noch von 1,5 bis 1,7 Milliarden zusätzlichen EEG-Zahlungen. Das heißt, Sie reden von deutlich unter 10%, an denen Sie überhaupt Einsparmaßnahmen vornehmen können.
Da sei nicht so viel drin, man müsse das Gesamtsystem ändern. Aber das ist enorm schwierig, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Die Branche sieht sich jedenfalls gefährdet.
Und dann haben wir die Einzelkritikpunkte, die dann in der jeweiligen Ausgestaltung ein Überleben oder ein Sterben der Windenergie bedeuten können.
Und diese Einzelpunkte bedürfen noch der Klärung. Die Höhe der Vergütungen etwa, Übergangsregelungen, Ausschreibungsmodelle. Da müsse nun das Ministerium für Energie die Einzelheiten liefern, sagt Herdern.
Das Lieblingsauto der Deutschen, das von den ADAC-Mitgliedern gewählt wurde, ist möglicherweise gar kein Golf. ADAC-Chef Meyer kann jedenfalls nicht mehr ausschließen, dass nicht nur mit der Teilnehmerzahl der Wahl, sondern auch mit den Ergebnissen geschummelt worden ist. Es sind nicht die einzigen neuen Fragen, die nun der Führung des Automobilclubs gestellt werden, wie Astrid Freieisen berichtet.
Ausgerechnet das eigene Vereinsheft, die ADAC Motorwelt, liefert das neueste Kapitel im Skandal um die Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen. Es ist ein Interview mit Präsident Peter Mayer, in dem es heißt:
Wurde nur die absolute Anzahl der Stimmen manipuliert oder auch die Platzierung?
Das kann ich nicht mit Gewissheit beantworten. Wir haben das Eingeständnis, dass die Zahl der absoluten Stimmen, nicht aber die Reihenfolge der Preisträger verändert wurde. Ob das der Wahrheit entspricht, soll die Untersuchung ans Licht bringen, mit der wir externe Prüfer federführend beauftragt haben.
Abwarten, das ist auch der Standpunkt von Volkswagen. Der Golf war am 16. Januar zum Lieblingsauto der Deutschen erklärt worden und VW-Chef Winterkorn hatte gesagt:
Der Golf ist nach wie vor das meistverkaufte Auto in Deutschland, ist Marktführer. Insofern, ob die Zahlen hoch oder niedrig sind, ist uns egal.
Drei Tage später gab der ADAC das zehnfache Aufblähen der Umfragezahlen zu. VW macht seither keine Werbung mehr mit dem Preis. Sollte die Untersuchung der Wirtschaftsprüfer von Deloitte tatsächlich eine Manipulation der Rangfolge belegen, gibt Volkswagen den Preis möglicherweise zurück. Die Plätze hinter dem Golf belegen Audi A3, Mercedes A-Klasse, Skoda Octavia und der 5er BMW. In 10 Jahren Lieblingsauto hat noch nie eine nicht-deutsche Marke gewonnen. In dem Interview mit der Motorwelt gibt ADAC-Präsident Meyer zu, dass Mitglieder wegen des Skandals austreten. Laut einer Umfrage des Magazins Stern soll es sogar jeder Siebte sein, über 1 Million also. Der Vertrauensverlust ist groß. Typisch die Meinung von Lutz Göbel, des Präsidenten im Bundesverband der Familienunternehmer.
So riesige Organisationen mit einem gewaltigen Einfluss sollten doch ziemlich transparent sein. Man sollte nachvollziehen, das, was sie tun, was das für einen Einfluss hat und ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Deswegen bin ich schon dafür, dass da mehr aufgeklärt wird.
Auch was Tests angeht. So berichtet ein ADAC-Mitarbeiter in einem Brief an die Zeitung Frankenpost in Hof von Korruption bei Badewasseruntersuchungen in den 90er Jahren. Die vom Autoclub beauftragten Prüfer seien von den betroffenen Ferienregionen finanziert worden. Der ADAC will die Sache untersuchen und möglicherweise Anzeige erstatten. Auch problematisch, Empfehlungen für Restaurants. Michael Bauer, 10 Jahre lang Raststättentester für den ADAC, erinnert sich an die Reaktion auf Beschwerden von Mitgliedern.
Dann kam auf Rückfragen beim ADAC ziemlich kleinlaut raus, ja, da gäbe es ein Problem, man könnte die Schilder gar nicht zurückfordern, weil man hätte die in den 70er und 80er Jahren einfach für 120 D-Mark verkauft. Also vom ADAC empfohlen, es ging lediglich allein um die Werbefläche am Haus.
Der ADAC gibt zu, die Schilder verkauft zu haben, nach Prüfung durch eine externe Firma. Das Münchner Registergericht untersucht das Unternehmertum des Vereins. Für Manuel Theissen, Professor für Unternehmenskontrolle an der Uni München, eine Kernfrage.
Hier müssen Millionen und Millionen, wenn nicht Milliarden, gebunkerten, gelagerten Kapital sein, die nicht an den Verein ausgeschüttet werden dürfen als Mutter.
Dass der ADAC selbst aufklären und dass sich die Führungsriege noch lange halten könne, glaubt Theissen nicht. ADAC-Präsident Meyer jedoch will bei der ersten außerordentlichen Hauptversammlung seit 66 Jahren persönlich ein Reformpaket vorlegen, frühestens im Mai.
Es ist eine mörderische Geschichte mit viel Skandalpotenzial. Amanda Knox, eine junge Amerikanerin, ist in Italien erneut des Mordes an einer Britin schuldig gesprochen worden. Dieser Fall macht seit Jahren weltweit Schlagzeilen wegen der Brutalität der Tat und wegen der mutmaßlichen Täterin, die mittlerweile wieder in den USA lebt. Die Richter verhängten dennoch jetzt lange Haftstrafen gegen Knox und ihren mitangeklagten italienischen Ex-Freund. Doch noch steht die Entscheidung der letzten Instanz an. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
In der Nacht nach dem Urteil meldeten sich zuerst die Rechtsanwälte der beiden Verurteilten zu Wort. Von Amanda Knox und ihrem damaligen Gefährten Raffaele Sollecito. Noch einmal betonten sie, dass dieses Urteil in ihren Augen nur aufgrund von Vermutungen zustande gekommen sei. Die Opferseite sieht das natürlich anders. Zum Beispiel Francesco Maresca. Er war in all den Jahren dieses Justizmarathons der Anwalt der Familie Kircher.
I giudici applicano la legge.
Die Richter wenden das Gesetz an, die Richter wägen die Indizien ab. Ich glaube, dass die Angeklagten endlich die Urteile anerkennen müssen. Wir mussten ja auch das Urteil des Freispruchs akzeptieren. Die Angeklagten müssen den Schuldspruch anerkennen. Das italienische Gesetz muss respektiert werden, auch von den Vereinigten Staaten.
La legge italiana va rispettata anche dagli Stati Uniti.
Aber Amanda Knox wird wohl auch nach einem endgültigen Schuldspruch dort bleiben. Die USA werden sie nicht ausliefern. Sie gibt schon wieder Interviews, in denen sie die italienische Justiz anklagt und die Ankläger, die von Vorurteilen geprägt und engstirnig seien. Den Angehörigen will sie einen Brief geschrieben haben, der aber bisher offenbar nicht angekommen ist. Anders ist die Lage für Raffaele Sollecito, der gestern zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Er hatte am Prozess in Florenz teilgenommen. Noch vor dem Urteilsspruch der Richter war er aber nach Norditalien gefahren. Die Polizei fand ihn in einem Hotel in der Nähe der Grenze zu Österreich und zu Slowenien. Er muss seinen Pass abgeben. Italien darf er bis auf Weiteres nicht verlassen. Ob er das vorhatte, ist nicht ganz klar. Hin und her geht es in diesem Prozess. Erst das harte Urteil gegen die beiden 2009, dann der Freispruch 2011 und im Frühjahr 2013 schließlich verwies das Kassationsgericht in Rom den Fall zurück an die zweite Instanz. Stephanie Kircher, die Schwester des Opfers, ist weit davon entfernt, nach dieser weiteren Etappe zu triumphieren, auch weil immer noch offen ist, was genau in der Nacht zum 2. November 2007 in Perugia geschah.
We might never know the truth.
Wir werden vielleicht niemals wissen, was passiert ist. Wir können nur von dem ausgehen, was in den Berichten und Dokumenten steht. Es gibt natürlich viele Anhaltspunkte, die uns sagen, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Aber es gibt noch weitere Etappen in diesem Fall. Und daher ist es schwierig, die genaue Wahrheit zu kommentieren. Es gibt nur eines, was inzwischen alle verbindet. Alle wollen, dass es aufhört, wenn auch jeweils aus ganz unterschiedlichen Motiven. Bis auch die letzte Instanz ihr Urteil gefällt hat, kann es noch Monate dauern, vielleicht sogar mehr als ein Jahr. Aber vielleicht weiß man auch dann nicht mit letzter Sicherheit, wer Meredith Kircher auf so brutale Weise umgebracht hat und warum.
Und mit diesem Bericht aus Rom geht das Echo des Tages an diesem Freitag zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.